Europaweit haben sich Christen in der heute zu Ende gehenden Allianz-Gebetswoche versammelt, um zu beten. Um gemeinsam zu beten, um gemeinsam vor Gott zu treten. Und es ist eine gute Tradition, dass wir am Anfang eines neuen Jahres zusammenkommen, um Gott das Jahr, das vor uns liegt, ihm vor die Füße zu legen. Ihm vertrauen wir das vor uns liegende Jahr an. Wir bitten ihn, dass er es segnet, dass er es gestaltet nach seinem Willen, in seinem Sinne. Und so schließen auch wir uns heute Morgen im Rahmen unserer Predigtreihe dieser Gebetsbewegung an, dieser europaweiten, dieser weltweiten Gebetsbewegung. Und das Thema der Gebetswoche der Allianz in diesem Jahr ist das Vaterunser. Und wer die eine oder andere Gebetsveranstaltung besucht hat im Großraum Bonn, hat gesehen, dass an den jeweiligen Abenden oder auch in den Gottesdiensten einzelne Aspekte aus dem Vaterunser behandelt wurden. Und nach insgesamt 7 Bitten, das wir im Vaterunser finden, schauen wir heute am letzten Tag der Gebetswoche und im Rahmen unserer eigenen Predigtreihe schauen wir auf die sogenannte Abschlussdoxologie. Wenn wir uns die vielen Gebete im Alten und Neuen Testament anschauen, dann stellen wir fest, dass es üblich ist, ein Gebet mit einem Lobpreis auf Gott abzuschließen. Wir beten Gott an. Und so auch das Vaterunser. Es endet mit einem Lobpreis. Es endet mit dieser Abschlussdoxologie, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Und dann abschließend das Amen. Das Vaterunser ist ein Gebet der Gemeinschaft. Wir beten es gemeinsam in unseren Gottesdiensten. Wir beten es gemeinsam in Einheit. Und es wird im Vaterunser so schön deutlich, weil dort nämlich das Unser und das Wir vorkommt. Unser Vater im Himmel. Gemeinsam, das Wir. Wir stehen zusammen. Und der Joachim hat es eben auch so schön eingeführt. Wir beginnen das Jahr mit der Jahreslosung. Wir beginnen das Jahr mit einer Predigtreihe zum Thema Einheit. Einander anzunehmen, so wie es die Jahreslosung auch dieses Jahr auf den Punkt bringt, bedeutet auch, gemeinsam zu beten, in Einheit zu beten. Denn gemeinsam beten wir zu einem Gott, zu unserem Vater im Himmel. Wir sehen es, ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Das lässt William Shakespeare den englischen König Richard III. Rufen. Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Eine Redewendung, die höchste Dringlichkeit ausdrückt. Hier ist jemand bereit, alles zu geben, um unbedingt etwas anderes dafür zu erhalten. Dieses Zitat hat im Laufe der Zeit vielfach Abwandlungen erlebt. Vielleicht ist uns diese Version bekannt. Ein Bier, ein Königreich für ein Bier. Oder ein Taschentuch, ein Königreich für ein Taschentuch. Vielleicht auch so, während der WM. Ein Tor, ein Königreich für ein Siegtor. Ja, was der Volksmund so lapidar, so humorvoll vielleicht sagt, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund. In Shakespeares Drama sind es die letzten Worte von König Richard III. Er ist auf dem Schlachtfeld, er irrt auf dem Schlachtfeld herum und sucht verzweifelt nach einem Pferd. Sein eigenes ist im Kampf getötet worden. Umzingelt von seinen Feinden, sucht er nun also nach einem Ausweg. Er ist in höchster Not. Und der einzige Ausweg, der ihm in diesem Moment in den Sinn kommt, ist ein Pferd. Mit einem Pferd könnte er fliehen. Er könnte einfach davon galoppieren. Er sieht darin die einzige Möglichkeit, sein Leben zu retten. Er ist bereit, sein gesamtes Königreich zu opfern, um seine nackte Haut zu retten. So irrt er auf dem Schlachtfeld umher und ruft immer wieder: Ein Pferd, mein Königreich für ein Pferd. Aber weit und breit kein Pferd in Sicht. Mit diesen letzten Worten endet in Shakespeares Drama die Königsherrschaft von Richard III. Denn in dieser Schlacht, In der Schlacht von Bosworth wird er getötet. Mit diesem profanen und doch irgendwie auch sehr tiefsinnigen Wunsch nach einem Pferd endet eine gesamte Dynastie. Tragisch, nicht wahr? Also ich finde diese Szene bei Shakespeare sehr bezeichnend. Viele Herrscher und Regenten dieser Welt haben von einer ewigen Dynastie geträumt. Von einem unvergänglichen Königreich, das für immer Bestand hat. Und tatsächlich, der eine und der andere Herrscher hat sehr glorreich begonnen. Hat vielleicht Bemerkenswertes erreicht in seiner Regentschaft. Kann zahlreiche Errungenschaften verzeichnen. Vielleicht hat er sogar ein gut bestelltes Haus an die nächste Generation weitergegeben. Dennoch, die Geschichte lehrt uns, dass es dieses ewige Königreich nicht gibt. Zumindest nicht hier bei uns, nicht hier auf dieser Welt. Die Welt hat viele Königreiche kommen und wieder gehen gesehen. Sie alle hatten keinen Bestand. Viele Könige und Herrscher hat die Welt gesehen, aber ihre Zeit war irgendwann zu Ende. Bei manchen, die haben vielleicht, bei manchen Reichen und Schreckensherrschaften, bei manchen Reichen und Schreckensherrschaften dieser Welt können wir tatsächlich auch danken, dass dieses Reich irgendwann mal ein Ende hatte. Wie auch immer, wir sehen, die Geschichte lehrt uns, nichts scheint irgendwie von Dauer zu sein. Auch das glorreiche Römische Reich nicht. Wir wissen, 476 nach Christus war Schluss. Mit dem letzten Kaiser, dem letzten weströmischen Kaiser Romulus Augustulus, war es aus und vorbei. Diese große und stolze und mächtige Nation, dieses Imperium, war am Ende. Für die ersten Christen, die dieses Vaterunser gebetet haben, war das Römische Reich noch eine tagtägliche Realität. Jeden Tag hatten sie mit Rom, mit dem Kaiser, mit seinen Gesetzen, mit seinem Staatsapparat, mit seiner Armee zu tun. Sie lebten im Römischen Reich. Viele waren sogar Römer, hatten die römische Staatsbürgerschaft. Sie waren Teil dieses großen Imperiums. Und immer wenn sie das Vaterunser beteten und zu diesem Stichwort Dein ist das Reich, zum Stichwort Reich kamen, griechisch Basileia, dann hatten sie immer auch dieses große römische Reich vor Augen. Dieses stolze und große Imperium. Und jeden Tag erlebten sie es, was es bedeutet, im Römischen Reich zu leben. Im Guten, aber auch im Schlechten. Mit allen Vorzügen, aber auch mit allen Nachteilen und Einschränkungen. Und gerade als religiöse Minderheit wurden die Christen diskriminiert. Sie wurden zum Teil heftig verfolgt. Und wir wissen aus der Geschichte, dass viele Christen grausam hingerichtet wurden. Liebe Gemeinde, welche Assoziation haben wir bei dem Wort Reich? Eine kommt mit Sicherheit auf, eine, die uns Deutsche betrifft. Wir denken an das Dritte Reich. Wir denken an Hitler. Wir denken an die Nazi-Herrschaft. Es gibt zahlreiche andere Assoziationen. Es gibt andere Diktaturen. Wir denken an Nordkorea. Wir denken an Syrien. Da ist das aufstrebende China. Auch bekannt als das Reich der Mitte. Als deutsche Bürger haben wir vielleicht auch die Bundesrepublik Deutschland vor Augen. Und Gott sei Dank ist es ein Land, das politisch und wirtschaftlich stabil ist. Uns geht es gut hier. Dann sind wir auch Europäer. Und wir können und dürfen Gott dafür danken, dass wir hier in Frieden, in Freiheit und in Wohlstand leben. Wir leben in einem guten Reich, könnten wir sagen, in einem guten Europa. Wir dürfen unser Leben gestalten und unsere Träume verwirklichen. Aber wie lange wird es noch gut gehen? An dem Beispiel bei Shakespeare sehen wir, und die Geschichte lehrt es uns auch, dass keine Regierung und kein Reich für immer Bestand hat. Und manchmal, wenn wir uns die Welt so anschauen, die verschiedenen Länder, die Politiker, die Herrschaften, die Regenten, dann erscheint uns vielleicht auch hier und da die Situation so, als stünde alles irgendwie auf Messerschneide. Als drohe alles irgendwie in sich zusammenzufallen. Tag ein, Tag aus erleben wir das in den Medien. Eine Finanzkrise löst eine andere ab. Europa droht irgendwie auseinanderzudriften. Krieg und Terror halten uns in Atem. Eine Katastrophe folgt der anderen. Und dann fragen wir uns vielleicht auch, wer hat hier eigentlich das Sagen? Wer regiert die Welt? Wer ist für den ganzen Mist verantwortlich, den wir hier Tag ein und Tag aus erleben? Und ich weiß nicht, wie es Ihnen, ich weiß nicht, wie es euch geht. Manchmal habe ich wirklich den Eindruck, dass irgendwelche Herren, irgendwelche Damen in irgendwelchen Hinterzimmern über das Schicksal der Welt bestimmen. Vermutlich so ganz nebenbei bei einer Partie Poker. Hinzu erleben wir Christenverfolgung, auch heute. So wie den Christen in Rom ergeht es heute weltweit vielen Christen. Sie werden diskriminiert, benachteiligt. Sie werden in Arbeitslager gesteckt, in Gefängnisse gesperrt, misshandelt, gefoltert und dann auch umgebracht, weil sie Christus lieben. Und angesichts solcher Umstände könnte man doch verzweifeln, oder? Was kann man da schon machen? Was kann der Einzelne da ausrichten? Irgendwie macht sich hier und da auch die Ohnmacht breit. Hinzu kommen dann persönliche Schicksalsschläge, persönliche Betroffenheit. Liebe Gemeinde, das Vaterunser erinnert uns daran, dass Gott regiert. Wir beten, dein ist das Reich. Gott sitzt im Regimente, wie es bei Paul Gerhardt so schön heißt in einem seiner Lieder. Gott sitzt im Regimente. Der Schweizer Theologe Eduard Thurneisen, ein Freund von Karl Barth, berichtete von seinem letzten Telefonat mit seinem Freund Karl Barth. Sie sprachen über dies und das und über die Weltlage. Und Barth meinte dann, ja, die Welt ist dunkel. Aber dann fügte er hinzu, nur ja die Ohren nicht hängen lassen. Nie. Denn es wird regiert. Nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking, sondern es wird regiert, und zwar hier auf Erden, aber ganz von oben, vom Himmel her. Gott sitzt im Regimente. Darum fürchte ich mich nicht. Bleiben wir doch zuversichtlich, auch in den dunkelsten Augenblicken. Lassen wir die Hoffnung nicht sinken. Die Hoffnung für alle Menschen, für die ganze Völkerwelt. Gott lässt uns nicht fallen. Keinen einzigen von uns. Uns alle miteinander nicht. Es wird regiert. Im Brief an Timotheus, im ersten Brief, schreibt Paulus über Gott: Er ist der alleinige Machthaber, der König der Könige und Herr aller Herren. Im Buch Daniel im Alten Testament lesen wir: Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind sein. Und dann, er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Gott sitzt im Regimente. Ein tröstlicher Gedanke. Gott regiert, das ist unsere Hoffnung. Und das Reich, das er regiert, ist von einer so anderen Qualität als die vielen Reiche dieser Welt. Gottes Reich kennt keine Intrigen und keine Korruption, keinen Machtmissbrauch, keine Ausbeutung, keinen Krieg und Terror, keine Arbeitslager und Gefängnisse gibt es in Gottes Reich. Da gibt es auch keine christlichen Untergrundgemeinden. Es gibt dort keine Christenverfolgung. Und was macht dieses Reich aus? In Gottes Reich herrscht die Liebe Gottes zu uns Menschen. Das ist das Wesentliche, was das Reich Gottes ausmacht. Es herrscht die Liebe. Es ist eine radikale Liebe. Eine radikale Liebe, die sich gegen den radikalen Hass dieser Welt stellt. Und wir haben das in den vergangenen Wochen wieder erlebt. In Frankreich, in Belgien, weltweit die Terroranschläge, der Hass zwischen Menschen. In Gottes Reich herrscht eine radikale Liebe, eine zutiefst persönliche Liebe Gottes zu uns Menschen, eine persönliche Liebe, die in Christus sichtbar geworden ist. Wir erleben Christus als jemand, der radikal liebt, die Ausgestoßenen, die Verachteten. In seiner grenzenlosen Liebe, mit der er seine Feinde und schließlich seine Mörder liebt, als er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und schließlich in seiner Liebe zu uns, die er im höchsten Maß am Kreuz offenbart hat. Theo Sorg hat einmal folgende Definition zum Reich Gottes gebracht. Gottes Reich ist überall dort, wo Jesus Christus regiert, wo der Heilige Geist Neues schafft. Er ist dort, wo man Gottes Liebe erfährt, wo Menschen nach Gottes Willen und Geboten leben. Mit Christus ist dieses Reich Gottes hier auf der Welt angebrochen. Es ist schon da. Wir erleben es vielleicht nur bruchstückhaft. Es ist aber da, auch wenn wir manchmal den Eindruck haben, dass Gott schwach ist, dass er irgendwie nicht alles im Griff hat. Es wird sichtbar, wo sich Menschen auf Gott einlassen. Es wird sichtbar, wo der Heilige Geist Menschen verändert, Menschen umgestaltet. Es wird in den Menschen sichtbar, die nach Gottes Willen leben, nach seinen Geboten, die nach Gottes Reich trachten, wie wir es im Matthäusevangelium lesen. Es ist da zu spüren, wo Menschen sich mit der Liebe Gottes gegenseitig lieben, einander annehmen, so wie Christus uns angenommen hat. Nein, Gottes Reich ist noch nicht vollendet, aber es ist angebrochen, es ist da. Und anders als die vielen weltlichen Reiche hat Gottes Reich für immer Bestand, denn wir beten, dein ist das Reich in Ewigkeit. Und es ist tröstlich zu wissen, dass Gottes Reich nicht an einem Pferd scheitern und zugrunde gehen wird. Nein, es ist ewig. Ein zweiter Lob schließt sich am Ende des Vaterunser an. Dein ist die Kraft. Dein ist die Dynamis. Und wir sehen hier Dynamit, das sieht etwas bedrohlich aus. Aber ich habe dieses Bild bewusst gewählt, weil Dynamit von diesem griechischen Wort Dynamis herkommt. Und es drückt schön aus, um was es geht. Es geht um Wucht. Es geht um Kraft. Sprengkraft, um Power, um Macht. Und ich denke, als die ersten Christen im Römischen Reich dieses Gebet gebetet haben und zu diesem Dein ist die Kraft kamen, dann hatten auch da die Christen das Römische Reich vor Augen. Denn der Kaiser beanspruchte alle Macht für sich. Er war der mächtigste Mann der damaligen Welt. Mit einem riesigen Reich, mit einem riesigen Staatsapparat, mit einer furchteinflößenden Armee. Die Stadt Rom war der Sitz der Macht. Und von hier aus setzte der Kaiser seinen Willen durch, weltweit, zumindest in seinem großen Reich. Zur Not auch durch Waffengewalt, zur Not auch mit blutiger Härte. Und das haben vor allem immer wieder auch die Christen im Römischen Reich leidvoll erleben müssen. Wer Macht hat, wer stark ist, wer sich gegen andere durchsetzen kann, der steht an der Spitze. So funktioniert diese Welt. Der Stärkere gewinnt, das weiß jedes Kind. Schon im Kindergarten wird das ausgefochten. Und deshalb ist es auch so reizvoll, stark zu sein. Deshalb ist es so reizvoll, auch Macht zu haben. Immerhin, der Machthaber entscheidet. Er gibt die Richtung vor. Er bestimmt, er ist der Boss. Deshalb bemühen sich auch die Machthaber dieser Welt darum, noch immer mehr Macht zu erlangen. Bloß keine Macht verlieren. Das wäre fatal. Und viele Kriege werden genau deshalb geführt, weil Machthaber ihre Vormachtstellung ausbauen wollen. Es geht darum, die Macht zu verteidigen. Es geht darum, noch mehr Einfluss zu bekommen. Und ich denke, wir brauchen gar nicht so weit zu gehen. Unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, die Politik, das gesamte Leben basiert auf dieser Rivalität untereinander. Es beginnt im Kindergarten und es zieht sich durch bis zum Ende des Lebens, ein täglicher Konkurrenzkampf. Immer geht es darum, besser zu sein als der andere, erfolgreicher, einflussreicher. Die Erfolgreichen, die Schönen, die Starken, die Reichen, die Gesunden, sie haben Macht, sie stehen in der Hierarchie oben. Und wer oben steht, der hat das Sagen. Wer oben steht, schaut auf die anderen herunter. Ist doch klar. Wer möchte da gerne schwach sein? Was für eine dumme Frage. Niemand gibt gern seine Schwächen zu. Wir vertuschen unsere Schwächen, unsere Unzulänglichkeiten. Wir decken unsere Macken, unsere Fehler zu. Wir wollen gerne selbstbewusst auftreten. Natürlich wollen wir stark sein. Und wer hat nicht schon einmal davon geträumt, einmal ein Superheld zu sein? Mit ungeahnten Kräften. Immer stark zu sein. Immer Macht zu haben. Nicht zu altern. Wir können es uns kaum erlauben, schwach zu sein in unserer Gesellschaft. Wir können es uns kaum erlauben, krank zu werden. Zu altern können wir uns eigentlich auch nicht erlauben, weil man da immer nur auch Nachteile gegenüber anderen hat. Was ist denn aber mit den Schwachen, mit den Kranken? Was ist mit den Machtlosen? Was ist mit den wehrlosen Menschen? Sie bleiben auf der Strecke. Sie sind vielleicht auf Almosen angewiesen, auf den Sozialstaat und nicht selten auch der Willkür anderer ausgeliefert. Und vielleicht geht es uns auch manchmal so, wie es den Christen im Römischen Reich gegangen ist, dass sie sich der Willkür des Kaisers und des Römischen Reiches ausgeliefert sahen. Vielleicht ist es unser Chef, unser Vorgesetzter, der seine Macht missbraucht, um uns zu schikanieren. Vielleicht sind es unsere Eltern, unsere Geschwister, die uns im Nacken sitzen und unser Leben bestimmen wollen. Sie haben Macht über uns. Vielleicht sind es sogar Glaubensgeschwister. Da ist es oft subtil, oft auch fromm verpackt. Hinzu kommen vielleicht auch die Momente, wo es uns schlecht geht. Krank, gescheitert, arbeitslos. In solchen Momenten müssen wir uns eingestehen, ja, ich bin schwach. Ich habe nicht alles im Griff. Aber gerade da, wo wir uns der Macht anderer ausgeliefert fühlen, da, wo wir selbst schwach und hilflos sind, da erinnert uns das Vaterunser, dein ist die Kraft. Dein ist die Dynamis. In diesem Lob werden uns die wahren Machtverhältnisse wieder neu bewusst. Vater unser im Himmel, dein ist die Macht. Mit deiner Macht hast du die Welt geschaffen. Mit deiner Dynamis erhältst du diese Welt. Mit deiner Kraft hast du Christus aus den Toten erweckt und wirst auch uns irgendwann aus den Toten erwecken. Dein ist die Kraft und du bist mächtiger als der mächtigste Machthaber, das größte Reich und die furchterregendste Armee. Dein ist die Kraft und mein Chef, meine Familie, andere Despoten haben keine Schnitte gegen dich. Ich denke, hier dürfen wir von den Kindern lernen. Kinder sind da ganz ungeniert. Mein Papa ist der Stärkste, hören wir oft in Diskussionen zwischen Kindern. Mein Papa ist der Stärkste, der hat riesige Muskeln. Nein, mein Papa ist der Stärkste, der ist flink und der kann Karate. Nein, mein Papa ist stärker als dein Papa, der haut deinem Papa eine auf die Mütze. Und ich denke, wie unsere Kinder das Vertrauen in uns Väter, in uns Mütter setzen, so dürfen wir das Vertrauen auf unseren Vater im Himmel setzen, mit dem Wissen, dass er der Stärkste ist. In seinem Brief an die Römer schreibt Paulus, was sollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Im Psalm 118, Vers 6 heißt es, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Liebe Gemeinde, bei Gott darf ich schwach sein, denn er ist stark. Das ist eine heilsame Erkenntnis. Gottes Kraft reicht für mein Leben völlig aus. Gott gibt Kraft über die Maßen. Mehr noch, solange wir in unserem Leben auf unsere eigene Kraft bauen, werden wir irgendwann scheitern. Unsere menschliche Kraft ist begrenzt. Sie ist irgendwann erschöpft. Aber auf Gottes Kraft darf ich bauen, wenn ich schwach bin. Gott bekommt die Dinge hin, die ich nicht hinbekomme. Gottes Dynamis ist unbegrenzt und sie hört niemals auf. Dein ist die Kraft in Ewigkeit. Und schließlich kommt Gottes Kraft vor allem in unserer Schwachheit zur Geltung. Und so berichtet Paulus in seinem Brief an die Korinther, dass er mehrfach Gott darum gebeten hat, dass Gott ihn gesund macht von irgendeiner Krankheit, von irgendeinem Leiden, wir wissen es nicht, dass er mehrfach gebetet hat. Doch der Herr hat zu mir gesagt, Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgung und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Da hat Gottes Reich ein völlig anderes Verständnis von Macht, von Kraft, von Hierarchie als all die Reiche dieser Welt. Die Kleinsten werden die Größten sein. Selig sind die Armen, die Kranken, die Schwachen, die Verstoßenen. Ordnet euch einander unter und nicht über. Einer trage des anderen Last und nutze sie nicht für seine Zwecke aus. Unser Vater im Himmel, dein ist die Kraft. Die Doxologie am Ende des Vaterunser endet mit einem dritten Lob. Dein ist die Herrlichkeit, dein ist die Doxa. Die Herrlichkeit des Kaisers in Rom war großartig inszeniert. Prächtige Kleidung, die Insignien der Macht in seiner Hand, prächtige Bauwerke und Paläste. Wenn es jemanden gab, dem alle Ehre und Ruhm zustand, dann war es der Kaiser in Rom. Wer wünscht sich das nicht? Ruhm, Ehre, Anerkennung. Einmal groß rauskommen, einmal berühmt sein. Ich denke, alle Kandidaten von DSDS träumen davon, einmal die Weltbühne erobern, sich einen Namen in der Geschichte machen und damit unsterblich zu werden. Und voll Neid blicken viele Menschen auf die Stars, auf die Sternchen dieser Welt und wünschen sich ebenfalls so ein VIP, so ein VIP zu sein. Und in den Boulevardmedien inszenieren sie sich, die Royals dieser Welt, die Promis, die Stars und alle, die irgendwas auf sich halten. Diese Art der Ehre, diese Art der Herrlichkeit lebt von der Anerkennung anderer, von der Neugier Dritter. Sie ist auf Bestätigung, sie ist auf Beifall angewiesen. Das Schlimmste, was dieser Herrlichkeit passieren könnte, ist, wenn es niemanden gibt, der sie würdigt. Wenn es keine Zustimmung und keinen Applaus mehr gibt. Wenn man alle Aufmerksamkeit verliert, dann ist das Spiel vorbei. Eine ziemlich armselige Herrlichkeit, oder? Diese Ehre, dieser Ruhm stehen auf sehr wackeligen Beinen. Wie das Reich und die Kraft ist auch die Herrlichkeit Gottes von einer völlig anderen Qualität. Sie existiert unabhängig von anderen. Wir sprechen von Gottes Herrlichkeit, weil sein Wesen Doxa ist. Er selbst ist das Licht, das hell leuchtet und alles überstrahlt. Vor seiner Herrlichkeit kann niemand bestehen. Und alle, so heißt es, werden irgendwann ihre Knie vor Gott beugen. Gott ist nicht auf den Beifall anderer angewiesen. Ganz im Gegenteil. Stattdessen lädt er uns ein, an seiner Herrlichkeit teilzuhaben. Und ich denke, wenn ich ein Bild aussuchen müsste, was die Herrlichkeit Gottes am besten ausdrückt, dann wäre es vermutlich eins dieser Art. Christus mit der Dornenkrone. Gottes Herrlichkeit zeigt sich in dieser Welt nicht am Reichtum der Kirche. Nicht, weil wir so reich sind als Kirchen, als Gemeinden, ist Gott herrlich. Nicht an sakralen Prachtbauten, nicht an der Würde von Klerikern. Nein, das Angesicht Jesu Christi mit der Dornenkrone spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. Christus hat uns die Herrlichkeit des Vaters offenbart. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Mensch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Christus hat die Herrlichkeit nicht in Glanz und Gloria auf die Welt gebracht, im Gegenteil, in seiner Niedrigkeit. Nicht im Königspalast ist er geboren, in einem Stall. Wir haben es gerade zu Weihnachten gefeiert. Er hatte keine Krone aus Gold, nicht aus Diamanten, eine Krone aus Dornen war es. Ja, er wurde erhöht, aber nicht auf einen Thron, sondern ans Kreuz, als er sein Leben für uns gegeben hat. Liebe Gemeinde, indem wir Gott mit diesen Worten loben, dein ist die Herrlichkeit, drücken wir zugleich unsere tiefe Hoffnung aus, die Hoffnung, dass wir irgendwann einmal in Gottes Thronsaal stehen werden, bei Gott, vor ihm, Angesicht zu Angesicht. Jetzt hier in dieser Welt nehmen wir diese Herrlichkeit nur bruchstückhaft wahr, nur vereinzelt hier und da. Aber im neuen Himmel und in der neuen Erde werden wir sie in aller Pracht und in allem Glanz sehen. In dieser Hoffnung leben wir. Am Schluss des Vaterunser, in der Abschlussdoxologie, loben wir gemeinsam unseren Vater im Himmel. Mit einem gewaltigen Chor beten wir Gott an. Generationsübergreifend, bereits 2000 Jahre lang, seit Christus seinen Jüngern das Gebet gelehrt hat. Weltumspannend, überall dort, wo Christen sind und gemeinsam dieses Gebet sprechen. Und ich finde diesen Gedanken des riesigen Chores einfach faszinierend. Seit 2000 Jahren und weltumspannend stehen wir gemeinsam in Einheit da und beten gemeinsam. Dieser Lobpreis hilft uns, einen neuen Blick für diese Welt zu bekommen. Wer regiert die Welt? Wir lesen, Gott sitzt im Regimente, sein ist das Reich. Wer ist der Stärkste? Gott ist der Stärkste. Wir beten, sein ist die Kraft. Wem gebührt alle Ehre? Unserem Vater im Himmel. Sein ist die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bete. Herr, unser Vater im Himmel, wir danken dir für das Gebet, das Christus uns gelehrt hat. Wir loben dich für dein Reich, für deine Kraft und deine Herrlichkeit. Herr, da wo wir den Eindruck haben, dass die Reiche dieser Welt uns übel mitspielen, da bitte ich dich, öffne uns die Augen und lass uns dein Reich in dieser Welt sehen. Herr, inmitten unserer eigenen Schwachheit, da bitte ich dich, begegne du uns und lass uns deine Kraft in dieser Welt spüren. Herr, und in unserem Bedürfnis nach Ehre und Ruhm, da bitte ich dich, lass uns deine Herrlichkeit in dieser Welt wahrnehmen. Schenke uns Einheit, Einheit untereinander mit der weltweiten Christenheit, Einheit im Gebet. Unser Vater im Himmel, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Darum beten wir dich an. Amen.